die Kirche und das liebe Geld. Das ist hierzulande nach wie vor ein Tabuthema. Die beiden staatlich privilegierten Großkirchen, die römisch-katholische und die evangelische Kirche, werden in der BRD nicht nur über Kirchensteuern, die vom Staat auf dem Wege des Verwaltungszwangs eingetrieben werden, sondern darüber hinaus auch über staatliche Subventionen, über Spenden und Kollekten finanziert. In dem undurchdringbaren Dschungel von Finanzquellen, die den Kirchen aus Steuermitteln zufließen, scheint niemand mehr recht so durchzublicken, für wen und für was diese Gelder schließlich verwendet werden. Trennung von Staat und Kirche ist in der BRD zwar im Grundgesetz vorgeschrieben, für genauere Bestimmungen wird man laut § 140 des Grundgesetzes jedoch auf die Weimarer Verfassung von 1919 verwiesen. Darin heißt es unter anderem:
Der Genuss bürgerlicher und staatsbürgerlicher Rechte sowie die Zulassung zu öffentlichen Ämtern sind unabhängig von dem religiösen Bekenntnis.
Tatsächlich herrscht jedoch eine weitgehende Verflechtung und Aufgabenteilung zwischen den Kirchen und dem Staat. Horst Herrmann, mit dem wir das folgende Interview führten, war seit 1971 Professor für katholisches Kirchenrecht und ist, nachdem er aufgrund eines kirchenkritischen Buches seinen Lehrstuhl verräumen musste, Professor für Religionssoziologie an der Uni Münster. In mehreren Büchern hat er sich mit dem Thema Staat und Kirche sowie Kirche und Geld auseinandergesetzt. Guten Tag, Herr Herrmann.
Ein Buch geschrieben mit dem programmatischen Titel Kirchenaustritte jetzt. Können Sie kurz begründen, warum Sie zu dem Austritt aus den beiden Großkirchen, also der römisch-katholischen und der evangelischen Kirche, auffordern?
Auffordern ist vielleicht zu viel gesagt. Der Untertitel des Buches heißt Argumente für Unentschlossene. Es gibt ja genug Menschen, die zählen nach Millionen, die sagen, wir haben jetzt die Nase voll, aus welchen Gründen auch immer. Aus Glaubensgründen oder aus finanziellen Gründen, das ist jetzt in dem Zusammenhang mal gleich, die vielleicht noch so einen letzten Anstoß brauchen, die aber auch, wenn sie drin bleiben wollen, einen Anstoß brauchen, drin zu bleiben. Also sowohl als auch. Aber ich gebe gern zu, aufgrund meiner eigenen Biografie, dass mir rausgehen lieber ist als drin bleiben.
Und was wären jetzt so die Hauptgründe, die Sie anführen würden, die für einen Kirchenaustritt jetzt sprechen?
Ja, also wir fangen mal bei den Finanzen an. Es ist ja schon eine Sache für sich, Kirchensteuer beispielsweise für eine Kirche zu zahlen, von der man eigentlich nichts mehr hat. Kümmert sich wirklich ein Pfarrer um die einzelnen Sorgen? Wann hat man das letzte Mal eine Kirche von innen gesehen? Ist nicht allzu viel Menschliches in der Kirche, reicht es nicht mit den Millionen von Opfern der Kirche, manche Leute können das nicht aushalten. Andere sagen, ich warte schon 20 Jahre darauf, dass sich in der Kirche was ändert, aber es tut sich eh nichts, es wird immer schlimmer. Das sind zum Beispiel Gründe, aus der Kirche auszutreten oder sich jedenfalls damit auseinanderzusetzen.
Und können Sie vielleicht nochmal genauer erklären, wie finanzieren sich die Großkirchen in der BRD allgemein? Was sind da, wo kommen die Gelder her?
Ja, da gibt es zwei große Säulen, wenn man mal so sagen kann. Zunächst die Kirchensteuer, das macht etwa 16 Milliarden im Jahr für die beiden Großkirchen aus. Das weiß nun eigentlich jeder, wie die Kirchensteuer funktioniert. Das sind meistens 8 bis 9 bis 10% der fälligen Lohn- oder Einkommensteuer. Und daneben gibt es eine zweite Säule der Kirchenfinanzierung, die meistens vergessen wird bei der ganzen Diskussion. Nämlich die beiden Großkirchen und nur die werden in der Bundesrepublik einmalig auf der Welt auch finanziert über Subventionen, über sogenannte Staatsleistungen, über Steuergeschenke. Also beispielsweise wird in der Bundesrepublik allein der Religionsunterricht der beiden Großkirchen mit über 4 Milliarden D-Mark aus öffentlichen Mitteln subventioniert und praktisch am Leben gehalten. Das vergessen die meisten Leute, dass auch Milliarden in die Taschen der beiden Großkirchen fließen, Milliarden, die eben nicht aus Kirchensteueraufkommen kommen, sondern aus allgemeinen öffentlichen Steuermitteln. Sodass auch Leute, die aus der Kirche ausgetreten sind oder Menschen, die überhaupt nichts mit der Kirche zu tun haben wollen, nie drin waren, über ihre Steuergelder in Milliardenhöhe typisch kirchliche Zwecke mitfinanzieren. Religionsunterricht als Beispiel genannt.
Und die Finanzierungspraxis so über Kirchensteuern, die ja hier in der BRD wie so eine staatlich verordnete Steuer erhoben werden und vor allem halt auch über den Weg von Verwaltungszwang eingetrieben werden kann, gibt es sowas auch in anderen europäischen Ländern?
Nein, es gibt, also hundertprozentig vergleichbar ist nichts auf der ganzen Welt mit der bundesdeutschen Kirchensteuer. Es gibt ähnliche Modelle, aber zum Beispiel in Dänemark, in Schweden, in einigen Schweizer Kantonen, das sind aber nur Ähnlichkeiten, nicht das Gleiche. Die meisten europäischen Länder, gerade auch die gut katholischen, von denen man immer redet, in Ost und West, sowohl Polen als auch Frankreich, sowohl Italien als auch Spanien, USA, wohin das Auge blickt, hat nichts Vergleichbares.
Und wie sieht es genau aus in diesen Ländern?
Ja, die haben freiwillige Beiträge, zum Beispiel das große Spendenprinzip in den USA, wo hierzulande immer gesagt wird, das macht die Kirchen abhängig von Geld der Spender. Die deutschen Kirchen haben bis heute nicht richtig erklären können, ob nicht das Kirchensteuerverfahren, wie das in der Bundesrepublik einmalig auf der Welt ist, ob nicht das viel mehr abhängig macht, wie etwa von staatlichen Geldern, von wirtschaftlichen Wachstum oder Nichtwachstum, wie wir zurzeit etwa feststellen. Wir hören ja gerade seit etwa einem Jahr allerhand Klagen, die Kirchensteuer gehe zurück. Da sieht man, wenn sich die Kirchen entschlossen haben, das Kirchensteuereinkommen an das allgemeine Steueraufkommen zu knüpfen und das mit dem auf Teufel komm raus, auf Gedeih und Verderb zu verbinden, dann ist natürlich in Zeiten wirtschaftlichen Abschwungs oder der Rezession auch das Kirchensteueraufkommen nicht so groß. Auf der anderen Seite, in Zeiten wirtschaftlichen Aufschwungs, ist das Kirchensteueraufkommen riesig. Und offensichtlich ist die bundesdeutsche Kirche der Auffassung, diese Methode sei besser als alles Übrige auf der Welt. So preist jedenfalls dieses Kirchensteuersystem an, obwohl kein Mensch auf der Welt, kein einzelner Staat mit Namen ausgemacht werden kann, der dieses Supermodell, das die Deutschen offensichtlich verkaufen wollen, zu übernehmen bereit ist.
Jetzt haben Sie neben den Kirchensteuern auch noch staatliche Subventionen als Finanzierungsquellen genannt. Heißt es nicht auch, dass Konfessionslose oder Mitglieder anderer Glaubensgemeinschaften für die großen Staatskirchen zahlen müssen?
Ja, und zwar nicht wenig, sondern das geht nach unseren Schätzungen, liegt das zwischen 5 und 15 Milliarden pro Jahr aus öffentlichen Steuermitteln. Beispielsweise gibt es ganz normale Zahlungen an die beiden Großkirchen in der Bundesrepublik. Das ist etwa für die Militärseelsorge, für den Religionsunterricht, für die Denkmalspflege, für Anstaltsseelsorge, Gefängnisseelsorge und so weiter. Und dann gibt es, was auch leicht vergessen wird, sogar noch besondere Entschädigungsleistungen in der Bundesrepublik, die sich zurückführen auf Rechtstitel, die fast 200 Jahre alt sind, auf die damalige sogenannte Enteignung von Kirchengütern. Dafür zahlen jetzt nach fast 200 Jahren noch die einzelnen bundesdeutschen Entschädigung Jahr für Jahr in vielfacher Millionenhöhe an die beiden Großkirchen, die ihrerseits nun nicht gerade arm sind. Sie sind sogar die wohlhabendsten auf der ganzen Welt. Sie haben beispielsweise, ist die katholische Kirche, die größte nichtstaatliche Großgrundbesitzerin in der Bundesrepublik.
Und warum kontrolliert oder hinterfragt niemand so die öffentliche Finanzierungspraxis der Kirche durch den Staat?
Das ist ein Problem, mit dem ich mich seit Jahrzehnten herumschlage. Offensichtlich gehört es in Deutschland, wie Luther schon im Mittelalter spottete, einfach dazu, dass die Deutschen zahlen. Sie murren zwar immer mal wieder, aber sie zahlen. Heinrich Böll hat mal in einer Diskussion mit mir gesagt, das ist auch schon 20 Jahre her, hoffentlich wachen mal die jüngeren Politiker und Politikerinnen in allen Parteien auf. Von den Älteren ist offensichtlich nichts zu erwarten. Jahr für Jahr werden Milliarden über die Parlamente den Großkirchen wieder bewilligt, obwohl das Grundgesetz beispielsweise in Sachen Entschädigung ebenso wie die Länderverfassung fordern, dass diese Entschädigungsleistungen eingestellt werden oder mindestens abgelöst werden. Es geschieht nichts.
Und wer sind die Lobbyisten der Großkirchen?
Die Lobbyisten sind A, diejenigen, die entweder vom Vatikan nach Bonn geschickt sind, also der Nuntius, oder die Beauftragten der Bischofskonferenz oder der deutschen Bischöfe bei der Bundesregierung oder auch bei den Landesregierungen. Das sind die beruflichen Lobbyisten, so wie die Milchwirtschaft oder wie der Käsehandel eine Lobby hat, so haben es also auch die Großkirchen. Das wäre als solches nicht so schlimm. Es gibt vielmehr andere Lobbyisten, die meinen, nur deswegen, weil sie also getauft sind oder katholisch sind oder evangelisch, müssten sie als Parlamentarier oder als Verwaltungsbeamte, Regierungsbeamte in Bonn und in den Landeshauptstädten bis hin in die kleinste Gemeinde, bis hin zu den Bürgermeistern und Gemeinderäten genau das tun, was der Kirche am notwendigsten erscheint, und damit machen viele sogenannte Laien genau die Politik, die der Vatikan manchmal gar nicht mehr zu unternehmen wagt. Viele Menschen sind vor Ort päpstlicher als der Papst in dieser Sache.
Gut, wir haben jetzt gehört, die Kirchen kriegen Milliarden, und jetzt die Frage natürlich, was machen die Kirchen dann mit dem ganzen Geld?
Ja, da herrschen also in der Öffentlichkeit immer noch, obwohl es in den letzten Jahren besser geworden ist, immer noch abenteuerliche Vorstellungen. Also man kann immer wieder davon hören, auch aus parteipolitischen Kreisen, dass die Kirchen all das Geld, von dem die Rede war, unbedingt brauchen, weil sie ja einen unverzichtbaren Beitrag für unsere Gesellschaft leisten. Vor allem, jetzt kommt das Stichwort, seien die Kirchen deswegen auf die Kirchensteuer angewiesen, weil sie ja karitativ tätig, sozialtätig seien und weil mit Wegfall des Kirchensteuersystems die gesamte soziale Struktur der Bundesrepublik in sich zusammenfalle. Das ist offen gesagt, ich will nicht sagen eine Lüge, das ist eine Legende. Und wer sie weiter verbreitet, der ist einfach nicht aufgeklärt genug oder ist taktisch beschlagen und sagt wissentlich die Unwahrheit. Die Wahrheit ist nämlich, dass höchstens 10% der Kirchensteuereinnahmen für öffentliche soziale Zwecke verwandt werden. Die restlichen 90% fließen in die Taschen der Kirchen und sind für kirchliche Zwecke da, also etwa zum Unterhalt von Pfarrern, von anderen Kirchenbediensteten. Das hat nichts mit sozialen Zwecken zu tun. Also kein einziges Krankenhaus muss geschlossen werden, wenn die Kirchensteuer wegfällt.
Und vielleicht können Sie noch mal kurz erklären, wie die Großkirchen so organisatorisch strukturiert sind.
Ist zentral, zentralistisch organisiert mit dem Oberhaupt in Rom, das ist klar. Sie hat in Deutschland einzelne Diözesen, über 20 Diözesen, und die sind in sich auch wieder zentralistisch regiert. Da gibt es also einen Bischof, der hat das Sagen, er hat übrigens auch das finanzielle Sagen, auch wenn es nach außen hin immer wieder so dargestellt wird, als könnten die Kirchensteuerräte oder sogenannte Laien mit dem eingehenden Kirchensteuergeld tun lassen, was sie wollten. Das stimmt nicht. Der Bischof ist derjenige, der als Oberhirte eines Bistums auch hier das letzte Wort hat. Also man kann eigentlich keine Millionen Kirchensteuer gegen den Willen des Bischofs ausgeben. Und dann werden diese Diözesen nochmal unterteilt, wie eigentlich jeder weiß, in einzelne Pfarreien, Pfarrgemeinden. Und da ist am Kopf wieder der Pfarrer.
Würden Sie die Großkirchen als demokratische Institutionen sehen?
Nein. Wobei es da einen entscheidenden Unterschied gibt. Die evangelischen Kirchen sind aufgrund ihrer Struktur, da gibt es ja nicht dieses starre Bischofs- und Papstprinzip in der katholischen Kirche, also die evangelischen Landeskirchen, die haben demokratischere Strukturen. So ganz demokratisch sind sie nun auch nicht. Man kann sie also nicht vergleichen mit Länderparlamenten oder mit repräsentativen Demokratien. Die katholische Kirche ist meilenweit von demokratischen Erfordernissen entfernt. Sie sagt, das sei Gottes Wille, dass es einen Papst gibt und Bischöfe und Pfarrer und dass man daran nichts ändern dürfe und dass das also eigentlich kein Parlament gibt. Ich bin da also anderer Auffassung, viele Theologen sind anderer Auffassung. Faktisch ist es so, dass die Kirche, wie gesagt, die katholische Kirche zentralistisch, undemokratisch regiert wird und dass alles auf Rom hin ausgerichtet ist, wie man ja in vielen Einzelheiten aus der Zeitung der letzten Monate wieder lesen kann, Wiederverheiratung Geschiedener, Ablehnung der Priesterweihe für Frauen und so weiter und so fort, Absetzung eines Bischofs in Frankreich. Das sind alles Dinge, die aus Rom direkt kommen und wo nun die einzelnen Gläubigen oder dem Papst untergeordneten Bischöfe und Priester zwar murren können im stillen Kämmerlein, aber kein Recht haben, auch nur ein bisschen an den römischen päpstlichen Entscheidungen zu ändern. Das ist eine der letzten autoritären Strukturen eines Regimes, eines der letzten, manche sagen ein totalitäres Regime. Es gibt auch Theologieprofessoren selbst, die gesagt haben, jetzt nachdem es in den kommunistisch regierten Ländern anders geworden ist, ist eigentlich der Vatikan das letzte totalitäre System auf der Erde.
Grundgesetz ist ja die Trennung von Staat und Kirche vorgeschrieben.
Ja.
Inwieweit sehen Sie das in der BRD verwirklicht oder ist es überhaupt so gegeben?
Die meisten Leute, die eigentlich nichts von der Sache verstehen, gehen davon aus, dass die Trennung von Staat und Kirche in der Bundesrepublik erst noch kommen müsse. Man liest immer mal wieder Forderungen von irgendwelchen Leuten, die, wie gesagt, das Grundgesetz nicht kennen, die sagen, wir wollen endlich die Trennung von Staat und Kirche. Das gibt es in vielen Ländern Europas und auf der Welt, Trennung von Staat und Kirche, warum nicht auch in der Bundesrepublik? Wie Sie zu Recht sagen, hat das Grundgesetz schon die Trennung von Staat und Kirche. Ich kann mich jetzt nicht in staatskirchenrechtliche Details verlieren. Es handelt sich hier um eine sogenannte hinkende Trennung. Also es ist nicht ganz so hundertprozentig. Und vor allem in der Praxis sieht es ganz anders aus. Es gibt Subventionen, wenn man das beispielsweise vergleicht mit anderen Ländern, etwa mit einem laizistischen Land. Laizistisch nehme ich als ein schmückendes Beiwort.
Heißt es genau?
Laizistisch heißt, also wenn man es als schmückendes Beiwort nimmt, Kirche und Staat sind wie in Frankreich beispielsweise strikt getrennt. Niemand kommt auf die Idee, einen staatlich finanzierten Religionsunterricht durchzuführen. Niemand kommt auf die Idee, also Pfarrer und Bischöfe in die Politik hereinreden zu lassen. Aber alle Leute sind der Auffassung, dass natürlich Katholiken, auch ihre Priester und Bischöfe, alle grundgesetzlichen Rechte haben, alle Menschenrechte haben, Meinungsfreiheit, Wissenschaftsfreiheit, Glaubensfreiheit, Religionsfreiheit, die allen Menschen zustehen. Das ist ein, dass es schon gar nicht angeht, dass mit, wie hier in der Bundesrepublik, dass mit den Mitteln aller Steuerzahler, selbst derjenigen, die bewusst mit den Kirchen nichts zu tun haben wollen, dass mit denen ihren Steuermitteln spezifisch kirchliche Zwecke finanziert werden. Religionsunterricht, Militärseelsorge, Anstaltsseelsorge, Denkmalspflege und so weiter.
Nach der öffentlichen Hand sind die Großkirchen der zweitgrößte Arbeitgeber in der BRD mit immerhin 1 Million Beschäftigten. Werden Konfessionslose nicht schon dadurch diskriminiert, indem für diese Arbeitsplätze logischerweise ein Glaubensnachweis verlangt wird?
Nur die eine Seite der Medaille, dass also beispielsweise in diesen sozialen Einrichtungen, die in kirchlicher Trägerschaft bestehen, die Gelder von uns allen kommen. Dass aber innerhalb dieser Einrichtungen arbeiten dürfen nur Menschen, gerade im katholischen Raum, die nach den Richtlinien der katholischen Kirche ihr Leben auszurichten bereit sind.
Das heißt,
gute Katholiken, nicht wiederverheiratete Geschiedene, nicht verheiratete Priester beispielsweise. Das geht dahin in Musterprozessen bis zu den Putzfrauen, die aus einem Krankenhaus rausfliegen sollen, nur weil sie sich haben scheiden lassen, wieder geheiratet haben.
Sind die Kirchenverträge, auf denen geltendes Kirchenrecht aufbaut, nicht dringend revisionsbedürftig?
Konkordate sind vor allem während der Zeit der Weimarer Republik hier in, hier in Deutschland geschlossen worden. Da gab es aber dann immer Schwierigkeiten, einen ganz bestimmten Punkt zu regeln. Und das ist nie gelungen. Das ist erst gelungen, nachdem in Deutschland eine neue Regierung an der Macht war, nämlich Hitler. Der Hitler kam, wie wir wissen, im Januar 1933 an die Macht. Und schon im Juli 1933 hat der Vatikan mit Hitler das sogenannte Reichskonkordat endlich zustande gebracht, das bis heute gilt und wo die entscheidenden Punkte, die der Vatikan vorher nicht durchsetzen konnte, gegenüber einer demokratischen Regierung geregelt wurden. Und dieses sogenannte Reichskonkordat hat die Hitler-Regierung als erster außenpolitischer Erfolg gleichsam aufgewertet und hat ihm gleichsam die Weihe des Papstes dieser neuen Regierung, auf die ganz Europa mit gewisser Missbilligung schaut, wie wir wissen, hat der Papst also ein Konkordat mit ihm geschlossen, kurz nach Amtsantritt Hitlers, und das hat ihn ungeheuer aufgewertet in den Augen auch der Katholiken. Und ähnliche Konkordate haben dann faschistische Regierungen geschlossen, Mussolini mit dem Vatikan und Franco in Spanien mit dem Vatikan. Und als der Krieg beendet war, haben Italien und Spanien jetzt jedenfalls in den letzten 10 Jahren ihre Konkordate mit Franco bzw. mit Mussolini gekündigt. Und das einzige Land auf der Erde, das sein faschistisches Konkordat nicht gekündigt hat und es bis heute als geltendes Recht vor sich herträgt, selbst im Grundgesetz abgesichert hat, ist die Bundesrepublik Deutschland.
Fragt sich, warum so viele diesen privilegierten und von Steuergeldern ausgehaltenen Staatssekten noch über die Kirchensteuer mitfinanzieren wollen. Erstaunlich auch, warum sich in der herrschenden Parteienlandschaft der BAD niemand traut, die Finanzierung dieses hochgradig reaktionären Vereins zu hinterfragen und zu kontrollieren. Wahrscheinlich ziehen sowohl Staat als auch Kirche gleichermaßen Vorteile aus diesem symbiotischen System. Die Kirchen sprechen zwar die Sprache der Freiheit, dienen aber dem System der Bedürfnisse. Ordnung, Macht, Gesetz, das die Menschen gefügig macht. Im herrschenden Machtgefüge spielt die Kirche eine sehr wichtige Rolle. Die Religion als Kirche, als staatsähnliche Institution ist es nämlich, die jede Erinnerung an die urchristliche Freiheit verabscheut. Und damit dem Staat dient, der den zivilen Ungehorsam fürchtet, der Armee dient, die den Geist des urchristlichen Pazifismus verurteilt, den Herren der Arbeitswelt dient, denen vor Leuten graut, die Lebensfreude und Kreativität höher stellen als Schuften für Staat, die Reichen und Armee und so weiter. Also, Kirchenaustritte jetzt.